Vivaldi kennt fast jeder, die vier Jahreszeiten auch, aber was ist mit acht Jahreszeiten? Wo gehören die hin? Wo kommen sie vor, beziehungsweise wo kommen sie her? Was treibt einen, acht Jahreszeiten erfahren zu wollen, und was steckt da dahinter? Darüber rede ich heute im Reiseradio-Talk mit Bernadette Olderdissen, Journalistenkollegin, Naturliebhaberin, unterstelle ich jetzt mal, und Frau, die es sich nicht nehmen lassen will, eine besondere Erfahrung zu machen, die schon in wenigen Wochen losgehen wird. Hallo Bernadette, eigentlich müsste ich sagen hey, ne?
Genau, hey.
Ja, auf den ersten Blick könnte ich hier unterstellen, das sei mal eine völlig beknackte Idee. Auf den zweiten Blick frage ich mich, was treibt jemanden dazu, eine solche Idee realisieren zu wollen? Und Blick Nummer drei fällt dann auf ein mir vorher zugeschicktes Foto von einem roten Holzhaus, das tiefer schneit, irgendwo ganz weit im Norden Schwedens steht. Ja, mich fröstelt's, und jetzt bist du dran, meinen Blick, meine Vorurteile, meine Ängste ein bisschen einzuordnen mit der Vorstellung einer Idee, die wirklich ihresgleichen sucht. Was hast du vor, und wo um Himmels Willen soll es acht Jahreszeiten geben?
Also acht Jahreszeiten gibt es in Lappland, und zwar nach dem Kalender der Samen. Das ist die Urbevölkerung in Lappland und auch die einzige in Europa, sagt man. Und diese Samen, die unterscheiden eben ganz viele Feinheiten in der Natur und haben sich danach acht Jahreszeiten eigentlich unterschieden. Also da gibt es auch sowas wie zum Beispiel den Spätwinter. Das ist bei den Samen die Jahreszeit des Erwachens. Der Frühling ist dagegen die Jahreszeit der Rückkehr. Und danach wird eben unterschieden, was es wann draußen in der Natur zu tun gibt. Also ganz oft geht es bei den Samen da um Rentiere, die immer die Lebensgrundlage früher darstellten und zum Teil auch heute noch darstellen. Und eben, was müssen die Menschen dann machen? Wann werden die Rentiere zusammengetrieben? Wann gibt es Kälber? Wie werden die Kälber beschützt? Und das gibt eben ganz viele Themen da. Und letztes Jahr im Oktober war ich auf einer viertägigen Pressereise in Schwedisch Lappland und habe eben von diesen acht Jahreszeiten zum ersten Mal erfahren. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja total spannend. Also ich hatte keine Ahnung vorher. Und habe dann auch selbst im Oktober, im Herbst vor Ort gemerkt, Mensch, das ist gar nicht so trist und so tot, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Also vorher dachte ich immer, ja, Schwedisch Lappland, da gibt es dann höchstens im Herbst, wenn ich Glück habe, Nordlichter. Die gab es dann auch noch nicht mal, als ich die vier Tage da war. War gerade die falsche Zeit. Und es passierte da aber auch noch viel mehr einfach in der Natur. Zum Beispiel gab es da so kleine Fische, so eine Art Sardellen in der Ostsee, die gerade zu der Jahreszeit eben im Oktober ein paar Wochen lang gelaicht haben. Dann habe ich erfahren, dass auch gerade bei den Rentieren eben die große Paarungszeit im Herbst ist, und habe später auch herausgefunden, dass es bei Eichhörnchen zum Beispiel genauso ist, auch Paarungszeit im Herbst. Vor unserer Haustür, also auch Tiere paaren sich, hätte ich nie gedacht vorher. Und da dachte ich, Mensch, das ist so spannend, da passiert noch so viel. Einfach hinter der Kulisse von dieser Natur, wo man sich sonst nie Gedanken drum macht. Und eigentlich war ich ganz traurig, als ich wieder zurück musste nach Hamburg, weil ich gedacht habe, Mensch, ich könnte noch so viel mehr lernen von dieser Natur. Und dann ist die Idee gekommen, was wäre, wenn du mal acht Jahreszeiten, also ein Jahr in dieser Wildnis verbringen würdest? Was könntest du von der Natur lernen? Was über die Natur, von den Menschen, von den Samen, von den Einheimischen? Und wie würde das einfach auch meine Perspektive verwandeln?
Das ist ja nun wirklich aus dem Rahmen fallendes Projekt, das sich aber ja ganz offensichtlich auch so ein bisschen mit deinen Lebenszielen deckt. Also wer auf deiner Homepage nach Infos sucht, findet in deiner Autorinbeschreibung den Kernsatz: Schon immer war es mir wichtig, jeden Moment intensiv zu leben, statt auf das nächste Wochenende, den nächsten Urlaub oder den nächsten Weihnachten zu warten. Das tue ich mit meiner Art zu arbeiten und zu leben. Und heute kann ich ohne Übertreibung sagen, ich bin glücklich. Ich gehe davon aus, dass dich auch dieses lange Vorhaben glücklich machen wird, aber zumindest mal glücklich machen soll.
Ja, also das hoffe ich doch. Also an dieses Buchprojekt gehe ich wirklich total voller Begeisterung heran, aber auch ganz offen. Wenn ich eins gelernt habe, eigentlich vor allen Dingen noch mehr, gerade in den letzten beiden Jahren, dann eigentlich, dass ganz viel von meiner eigenen Einstellung zu irgendwas abhängt, ob ich jetzt wirklich, was heißt glücklich oder zufrieden bin. Und ich denke, genauso wird es bei diesem Projekt auch sein. Das ist halt schon weit außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich denke, meine eigene Einstellung dazu und wie es dann vor Ort ist und die Verhältnisse, das wird eben auch entscheidend dafür sein, wie ich mich selbst dabei fühle.
Trotzdem, als einer, der, wie du das so schön schreibst, überwiegend hier ist und aufs nächste Ereignis wartet, so ein Jahr ist nicht nur ganz schön lang und kann zum Starten mitten im samischen Winter, unterstelle ich jetzt mal, auch ganz schön einsam sein. Wie abgeschieden ist denn dieses Haus, in das du da ziehen willst? Und hast du auch ein bisschen Bammel davor?
Also für Lappland-Verhältnisse ist das jetzt gar nicht so abgeschieden. Das liegt in einem Dorf von ungefähr 300 Einwohnern und die nächstgrößere Stadt ist jetzt auch nur 20 Kilometer entfernt. Die hat 7.300 Einwohner ungefähr, also ist jetzt auch nicht wirklich mitten im Wald irgendwo. Und wirklich Angst habe ich jetzt gar nicht und denke mir auch, ich liebe es immer draußen zu sein in der Natur, auch mal nicht so viele Menschen zu sehen. Und Angst macht mir ehrlich gesagt immer eher so eine Riesenmetropole, vollgestopft von Menschen, wo ich dann immer ziemlich schnell das Gefühl habe, ich ersticke. Und deswegen denke ich, also Schwedisch Lappland ist wahrscheinlich genau das Richtige für mich.
Der Start, den hast du ja nun wirklich mitten in den Winter gelegt, samische Jahreszeiten hast du schon erzählt, immerhin finde ich es bemerkenswert, das kam ja eben schon durch, dass es dreimal Winter gibt, Frühwinter, Winter und Spätwinter heißt für mich kalt, wie kalt eigentlich?
Ja, also die Menschen da sagen, es kann schon mal so minus 30 bis minus 40 Grad kalt werden. Aber es kommt auch immer sehr darauf an, wo man gerade ist, ob man jetzt weiter in den Bergen ist oder unten an der Küste, wo ich wohnen werde, ist es meistens eher so minus 15, minus 20 am kältesten. Aber es kommt auch auf jedes Jahr natürlich an.
Und wie dunkel? Ich weiß, das ist eins von den ganz beliebten Vorurteilen, die wir Mitteleuropäer immer mit uns rumschleppen.
Also da, wo ich leben werde, in der Nähe von Kalix, wird es im Ende Dezember jetzt ungefähr um 10 Uhr morgens hell und um kurz vor 13 Uhr geht die Sonne schon wieder unter. Also es gibt immerhin noch knapp 3 Stunden Licht. Es ist nicht ganz oben am Polarkreis, wo es eben gar nicht hell wird.
Naja, das klingt dann schon mal wieder ein bisschen entspannter, weil ich kann mir das immer so wahnsinnig schlecht vorstellen, wenn man wirklich ganz weit im Norden ist und dann mit der Tatsache leben muss, dass es einfach ein paar Wochen lang überhaupt kein Licht gibt oder zumindest kein normales Tageslicht, wie wir es gewöhnt sind.
Ja, ich denke auch und deswegen bin ich auch ganz froh, dass zumindest 1-2 Stunden Licht irgendwie kommt und ansonsten ja, habe ich Katastrophenpackungen an Kerzen schon mal mir zugelegt und werde sich auch noch einiges nachkaufen vor Ort.
Aber Strom gibt's im Haus.
Ja, unbedingt. Das brauche ich für die Arbeit auch.
Verwurzeln in der Arktis. Das Projekt heißt ja auch Leben im Takt der Natur. Wie stellst du dir dieses Leben vor, beziehungsweise wie willst du dich der Geschichte mit dem Takt der Natur nähern? Weil das setzt ja letztendlich nicht nur das vor die Tür gehen voraus, sondern ja nun halt auch der Kontakt zu Tieren, zu Menschen und all das, was dazugehört.
Genau, also ich möchte eigentlich ganz viel miterleben, wie die Einheimischen mit diesen 8 Jahreszeiten umgehen, wie sie im Takt der Natur leben, eben auch die Samen. Und wie sie dann mit den jeweiligen Gegebenheiten sich auch anpassen eigentlich. Und was sie zum Beispiel machen jetzt, wenn es eben im Winter die ganze Zeit kalt und fast immer dunkel ist. Aber was vielleicht auch dann noch zu tun ist, wo man denkt, ja, im Winter kann man eigentlich nichts machen. Aber ich möchte einfach herausfinden, was machen die Leute denn vor Ort oder was müssen sie machen, um zu überleben. Denn ja, die mussten sich eben an diese Naturextreme anpassen und werden sicher auch eine Art gefunden haben, sie auch für sich jetzt als Menschen erträglich zu gestalten. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ja, was machen denn die Menschen und wie kann ich von davon auch lernen und mich dann selber anpassen. Also ich habe da jetzt noch nicht irgendwie groß was in Stein geschrieben, was ich machen muss oder will, sondern einfach mal schauen, was machen die Menschen dort denn. Und da mache ich dann einfach mal mit.
Stichwort Einsamkeit. Hast du davor Angst, beziehungsweise eine Idee, ihr zu begegnen, wenn sie vielleicht dann plötzlich doch kommt?
Nee, also das habe ich eigentlich nicht. Ich bin es gewohnt, sehr viel Alleinzeit zu verbringen und bin auch schon wochenlang allein durch die Weltgeschichte eigentlich gereist. Und Einsamkeit habe ich selbst dabei nie irgendwie verspürt, weil ich doch immer sehr viele Kontakte schnell knüpfe. Das ist auch mein Ziel eben in Schwedisch-Lappland, gerade weil es mir so wichtig ist, von den Menschen auch dort zu lernen. Und ich finde auch, dass ja, es auch mal mir gut tut, einfach mehr Zeit auch vielleicht allein mit der Natur zu verbringen, wenn ich jetzt nicht gerade mit Leuten unterwegs bin. Und das ist einfach was, wo ich mich unheimlich auch drauf freue und das mir überhaupt nicht Angst macht, wenn ich dann doch irgendwann das Gefühl habe, ach, ich bräuchte jetzt mal wieder einen lieben Menschen an meiner Seite. Es gibt schon so viel Besuch, der sich angekündigt hat, dass ich eigentlich schon eine Warteliste machen müsste und gar nicht alle aufnehmen kann in der Zeit.
Nun,
Also
das heißt, die Einsamkeit, die machen die Freunde irgendwie dann schon gleich wieder ein bisschen kaputt.
ja, genau. Also da muss ich mir wahrscheinlich dann ein bisschen Raum verschaffen, manchmal, wenn das
Ja.
überhand nimmt.
Ein Buch hast du gesagt, da ist ja natürlich auch die journalistische Neugierde, erfahren, erfassen, was passiert. Im Winter habe ich ja erstmal die wahrscheinlich völlig falsche Vorstellung, die du ja zum Teil schon revidiert hast, dass da einfach nichts passiert.
Ja, also vor einem Jahr hätte ich das genauso unterschrieben, ehrlich gesagt. Aber seitdem ich eben im Oktober letzten Jahres in Schwedisch-Lappland war und gemerkt habe, Mensch, da passiert ja sogar im Herbst was. Deswegen bin ich jetzt eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass wahrscheinlich auch im Winter noch manche Überraschungen da für mich auftauchen, wo was passiert in der Natur, was ich vorher nie gedacht hätte.
Haben wir mitteleuropäischen Zivilisationsgeschädigten da einfach auch zu wenig Geduld, um uns auf sowas einzulassen?
Also ich glaube generell schon, weil wir halt sehr darauf trainiert sind, vor allen Dingen Großstadtmenschen jetzt wie ich, dass eben alles immer schnell gehen muss, schnell funktionieren muss und sonst verliert man eben ganz schnell die Geduld, ne, wenn das zu lange dauert. Aber jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen war ich in Island. Das war schon ein kleiner Preview, sage ich mal, eigentlich für meine Zeit in Schwedisch-Lappland. Und da war es eben auch so, dass die Natur bestimmt hat, was jeden Tag geht oder was eben nicht geht. Wenn dann ein Orkantief mal übers Land fegt, dann kann man eben nicht eine Küstenstraße so wie geplant entlangfahren, sonst landet man irgendwann im Atlantik. Und dann muss man eben Geduld aufbringen. Okay, ich warte jetzt einfach mal ab. Es geht jetzt halt gerade nichts. Und ich denke, das kann man ganz gut trainieren und das hoffe ich, werde ich auch noch mehr tun in Schwedisch-Lappland, weil ich eigentlich auch eher ungeduldig bin von Natur aus und möchte das eben auch wirklich üben, mich da mal von der Natur ein bisschen leiten zu lassen und die Kontrolle selber abzulegen und einfach mal abwarten zu können, wenn nötig.
Ich unterstelle mal, dass das wahrscheinlich dort auch gar nicht so wahnsinnig schwer fällt, weil ja nun all die Menschen, die dort leben, genau diesen Takt und die Vorgaben ja nun schon kennen und zum Teil von Kindesbeinen an inhaliert haben. Wenn der Schwede oder auch der Samer dort oben sagt, es geht jetzt nicht, dann geht's eben nicht. Und dann warten wir halt, bis es wieder geht.
Ja, genau, das denke ich eben auch. Und da glaub ich den Menschen auch, wenn die sagen, so, das ist jetzt gefährlich, das oder das zu machen, dann okay, dann ändere ich meine Pläne eben. Ich denke, das ist dann ganz natürlich.
Sprache, menschliche Kommunikation. Kannst du eigentlich Schwedisch oder gar Sami oder andersrum willst du vielleicht zumindest ein bisschen was davon lernen?
Also im Moment lerne ich gerade eifrig Schwedisch. So ein bisschen konnte ich auch schon. Ich habe tatsächlich vor 20 Jahren mal einen Magister in Skandinavistik gemacht an der Uni. Natürlich alles wieder vergessen, aber so ein bisschen war ich halt schon drin in dem Thema und möchte Schwedisch eben auch relativ gut lernen. Und Sami auch, wenn ich dann wirklich Samen treffe, zumindest ein paar Wörter. Also die Sprache ist schon sehr, sehr schwer. Aber so ein bisschen, dass man grüßen kann und irgendwas Nettes sagen, das ist mir schon wichtig.
Bei den Samen ist ja, glaube ich, die eigene Sprache auch ganz wichtig, weil man ja jetzt nicht sagen kann, Samen sind mit ihren Rentieren irgendwie fest verwurzelt, sondern die gibt es ja nun als, ja, ist das sowas wie ein indigenes Volk halt wirklich auf der ganzen Breite zwischen Norwegen, Schweden und Finnland?
Genau, also die gibt es eigentlich über ganz Lappland verteilt. Ich glaube auch, wie ich richtig gelesen habe, sogar bis nach Russland rein. Ja, und das sind ja eigentlich auch Nomaden, die dann mit ihren Tieren immer dahin gehen, wo gerade die besten Lebensbedingungen zu der Zeit sind. Also im Sommer jetzt irgendwo auf bestimmten Feldern in der Nähe der Berge zum Beispiel, die eben auch ganz flexibel sein müssen und dann auch wandern relativ viel.
Haben die denn auch feste Häuser für den Winter oder für die 3 Winter?
Also soweit ich weiß schon, ja, gerade im Winter, da müssen die Tiere ja auch dann mehr Zeit drin irgendwie verbringen, in Sicherheit gebracht werden. Was weiß ich, wenn Schneestürme sind, so ganz genau weiß ich das noch nicht. Das werde ich eben alles lernen. Aber ja, also verwurzelt sind sie zum Teil natürlich einige Monate lang schon.
Apropos Unterkunft, wie hast du deine Unterkunft, also dein Haus für ein Jahr tatsächlich gefunden?
Ja, das war gar nicht so einfach. Ich habe zuerst mal rumgefragt unter den Kontakten, die ich noch vom letzten Jahr von der Pressereise hatte. Aber da wusste jetzt auch keiner, was für eine Ausländerin ein Haus zu mieten für ein Jahr. Dann habe ich bei schwedischen Immobilienseiten mich durchgewühlt, einige angeschrieben, aber wollte mir auch keiner ein Haus vermieten. Ja, und aus Verzweiflung bin ich dann bei Airbnb gelandet und habe das tatsächlich geschafft, dann auch mit den Vermietern einen Mietvertrag außerhalb von Airbnb auf die Beine zu stellen, was eben sehr viel günstiger ist für mich. Und so bin ich jetzt zu dem Haus gekommen für 12 Monate.
Kennst du schon jemanden in diesem nächsten Hauptort, von dem du ja gesprochen hast, also Kalix? Oder muss und sollte man das? Weil bestimmte Naturphänomene sind ja vielleicht auch für uns Mitteleuropäer nicht so ohne weiteres berechenbar.
Ja, also ich kenne zum Glück schon ein paar Leute von der Reise letztes Jahr. Müssen tut man das natürlich nicht, aber ich finde es jedenfalls sehr praktisch, auch weil ich einfach so ganz normale Alltagsfragen denen eben mal stellen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel nachgefragt, reichen normale Winterreifen eurer Meinung nach aus oder muss ich mir jetzt Reifen mit Spikes aufs Auto ziehen lassen, wenn ich da bin, die ja in Deutschland verboten sind, aber eben in Schweden gerade im Winter sehr wichtig und da kann ich mir dann eben mal schnell einen Rat holen und dafür finde ich es schon sehr, sehr praktisch, auch Menschen zu kennen und natürlich auch, wenn ich vor Ort jetzt irgendwie mal Unterstützung brauche, weiß ich auch, ich habe schon ein paar Leute, auf die ich auch mal zählen kann.
Also das Auto nimmst du mit und das ist wahrscheinlich dann auch bei den entsprechenden Abständen auch ganz wichtig.
So ohne Auto kommt man in Schwedisch-Lappland überhaupt nicht weiter. Also ich könnte es versuchen, mit dem Fahrrad wäre im Winter ein bisschen schwierig, aber sonst nee. Also dafür sind die Distanzen einfach auch zu weit, wenn man weiter rausfahren will. Und deswegen fahre ich jetzt mit meinem eigenen Auto auch hoch.
Da musst du aber dann wahrscheinlich zumindest in den 3 Wintern jeden Abend oder bei längerer Zeit die Batterie ausbauen.
Ja, ich hoffe, mein Freund klärt mich da noch ein bisschen auf. Ich habe keine Ahnung.
Nein, ich denke mal, so bei minus 40 Grad ein Auto starten könnte ich mir mit einer normalen Batterie, die dieser Temperatur ausgesetzt ist, schwierig vorstellen.
Ja, es könnte sein. Also ich denke, da wird mich noch einiges überraschen wahrscheinlich.
Überhaupt äußere Umstände. Ich habe mal so nachgelesen, was es an nicht nur Flora, sondern auch Fauna gibt. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob du ein Gewehr brauchst? Also ich habe was von Braunbären gelesen, von Wölfen. Also in Kanada habe ich mir das sagen lassen, gehört das ja ab einem gewissen Abstand von Ortschaften zur Grundausstattung. In Norrbotten auch.
Nee, also ich habe mal mit den Menschen da vor Ort gesprochen und die meinen, es ist eben nicht so wie jetzt in den USA oder in Kanada, dass zum Beispiel Bären auch ganz nah doch an die Häuser rankommen oder den Abfall durchwühlen nach irgendwas Fressbarem. So ist das eben in Nordschweden nicht. Die Bären sieht man auch kaum im Wald und sie kommen auch ganz, ganz selten an Siedlungen heran. Also ich habe schon mal gehört bei einer Husky-Farm, dass die da zu den Hunden sich hingezogen fühlen, aber das ist eher selten. Also jetzt als normaler Mensch brauche ich da nicht unbedingt ein Gewehr. Die Wölfe sind jetzt auch nicht normalerweise ein Problem für die Menschen da. Und ich würde eben nur sehen, wenn ich jetzt in bestimmte Gebiete gehen will, Nationalparks oder irgendwas, dann würde ich mich vorher schon erkundigen bei den Einheimischen, ob es da jetzt irgendwas gibt, was ich beachten muss, ob es da gefährlich werden könnte und mich dann entsprechend eben auch anpassen.
Ich habe mal versucht, das geografisch so ein bisschen einzuordnen. Manchmal ist ja ein Internet doch ganz praktisch. Das ist ja nun schon ein ganzes Stückchen im Norden. Und ich habe dann auch mal, weil ich den Ortsnamen dann gleich im benachbarten Finnland gesehen habe, du könntest den Weihnachtsmann besuchen. 175 Kilometer sind es bis Rovaniemi.
Ja, genau, das werde ich vielleicht sogar mal, wenn es dann auf Weihnachten zugeht, 2022.
Jahr sind da gewisse Ausbrüche aus diesem Standard geplant, nicht geplant? Hast du dir die verboten, weil sonst das Projekt unterbrochen wird?
Also ich sehe das relativ entspannt eigentlich. Ich weiß, dass ich ein paar Mal auf jeden Fall nach Hamburg zurückkommen muss wegen medizinischer Check-ups. Da komme ich nicht drum rum. Und ich denke auch, das wird wahrscheinlich das Einzige sein, was ich wirklich mache, weil ich wirklich Lust habe, so viel Zeit eben wie möglich da in der Natur zu verbringen und werde eben die Zeiten, wo ich dann zurückkommen muss, wirklich auf das Allernötigste begrenzen und denke, ich würde jetzt nur eine Ausnahme machen, wenn jetzt irgendwie meinen Liebsten hier super schlecht geht, wenn irgendwas passiert, wenn ich selber irgendwie krank werde, aber das sind wirklich für mich Ausnahmen, sonst habe ich keine sozusagen Ausbrüche irgendwie geplant.
Die normalen Ausbrüche, die würde ich ja vermutlich wegen der Erfahrung erstmal so eher in den Frühling, in den Sommer legen, weil ich mir vorstelle, dass es da durchaus nicht so ganz drauf ankommt, wenn einem mal zwischendrin 4 oder 5 Tage fehlen.
Ja, da werde ich einfach mal schauen. Also ich mache das relativ spontan und werde auch mit den Einheimischen sprechen. Und wenn die mir jetzt sagen, so jetzt gerade in den paar Wochen hier, da passiert nicht viel Neues. Ich denke, das wäre dann wirklich ein guter Moment, um mal meinen Arzttermin in Hamburg zu buchen oder halt das, was nötig ist.
Hast du Angst vorm Scheitern?
Nee, also dass ich das nicht aushalte, das ist für mich eigentlich überhaupt nicht die Frage, weil ich meine, ich kenne mich sehr gut. Ich bin schon so lange auch reisend unterwegs in der Welt, weiß, was ich ab kann und was nicht. Und ich bin auch mittlerweile ganz gut darin geworden, wenn jetzt irgendwie ich das Gefühl habe, Mensch, mir wird hier was zu viel, dann wirklich an meinen eigenen Einstellungen zu arbeiten und sie so zu drehen irgendwie, dass ich letzten Endes dann auch das Ganze für mich irgendwie entspannter mache. Also da bin ich eigentlich ganz gut geworden. Und ich denke auch gerade, weil so viele mir eben sagen, Mensch, mit dem Winter, du bist mitten im kalten, im dunkelsten Winter gerade da. Und ich denke, das ist eigentlich was, was mir nicht so Angst macht, weil ich denke, es gibt nicht viele Garantien, aber eine Garantie gibt uns die Natur. Und das ist, dass es mit jedem Tag ein bisschen heller wird zum Beispiel. Da kann man sich wirklich 100% drauf verlassen. Und deswegen macht mir das auch gar nicht so Angst, weil ich eben weiß, ja, da passiert jeden Tag was. Es wird heller, es wird dann bald wärmer werden. Irgendwann erwartet mich die Mitternachtssonne und da freue ich mich dann auch drauf. Dann ist auch die dunkle und wirklich kalte Jahreszeit einfach mal entspannter und ich habe dann eher nicht das Gefühl, boah, es muss aber ganz schnell hier raus. Da kann ich dann einfach mal abwarten.
Das ist ja das Erstaunliche, dass wir manchmal ja, glaube ich, auch viel zu wenig über ein Land und seine Umgebung wissen. Also viele Schweden haben mir das auch schon erzählt, zu sagen, bildet ihr mal nicht ein, dass wir jetzt hier monatelang ausschließlich im Dunkeln sitzen. Und es sind auch so Tatsachen und Facts genannt worden wie Ende Februar ist es bei uns schon heller als bei euch.
Ja, genau. Das geht nämlich dann relativ schnell. Und das habe ich auch letztes Jahr mitverfolgt, eben mit meinen Kontakten da in Schwedisch-Lappland, was die dann alle im Winter für tolle Sachen machten. Da wurde dann am Wochenende wandern gegangen mit Schneeschuhen, mit Langlaufskiern, irgendwo dann in der Wildnis ein Feuer gemacht und da irgendwelche Rentierfleisch drüber gegrillt oder so. Also die sind da auch ganz kreativ, die Menschen nutzen eigentlich jedes bisschen Licht aus und wenn mal Sonne ist, das wird dann ausgenutzt, wirklich bis zur letzten Minute und die machen einfach ganz, ganz tolle Sachen dann auch so in ihrer Freizeit einfach.
Baust du dein Leben in Hamburg komplett ab und lagerst jetzt beinahe gesagt das bisherige Leben ein für ein ganzes Jahr?
Also ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Partner zusammen wohne in einer Wohnung hier in Hamburg. Und der bleibt natürlich hier wohnen, sodass ich einfach alles stehen und liegen lassen kann, wie es jetzt ist. Und ich habe auch wirklich das große Glück, dass er sich bereit erklärt hat, meinen Teil der Miete in Hamburg zu übernehmen für ein Jahr. Ist auch nicht selbstverständlich, aber wirklich eine ganz tolle Sache, für die ich dankbar bin. Und das ist natürlich eine Hilfe für mich, dass ich jetzt nicht alles abbauen muss und auch noch doppelt zum Beispiel Miete zahlen muss für ein Jahr.
Miete ist ein gutes Stichwort und da kommen wir dann so langsam, aber sicher schon Richtung Schluss, aber zu einem sehr wichtigen Punkt. Ein Jahr Schwedisch-Lappland bedeutet ja ein Jahr weg von zu Hause, ein Jahr Lebenshaltungskosten in Schweden, was ja jetzt nicht gerade als super günstiges Land bekannt ist. Wie finanzierst du das?
Ja, also ich werde erstmal wie der klischeehafte Skandinavien-Tourist mit einer Menge Büchsen im Kofferraum auch losfahren, um die ersten Monate schon mal so ein bisschen am Essen zu sparen. Und ansonsten, ehrlich gesagt, finanziere ich das ganz viel aus meinen mageren Ersparnissen, die aber nach Corona und den beruflichen Einschränkungen auch ein bisschen mager geworden sind. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach auf mein Crowdfunding-Projekt jetzt. Ich habe über Start Next ein Crowdfunding ins Leben gerufen diese Woche. habe da erstmal 500 Euro als Start-Level angegeben, denn wenn man das nicht erreicht, dann bekommt man am Ende überhaupt nichts ausgezahlt. Ich bräuchte zwar eigentlich ungefähr das Zehnfache, aber ich bin halt dankbar für jeden Euro, den ich irgendwie zusammenkriege, weil ich auch sehr viel gerade in Ausrüstung investiere, also eine Videokamera und eine Drohne, damit ich eben das Ganze auch festhalten kann und mit den Menschen eben teilen, die sich für das Projekt interessieren.
Hast du genügend Freunde oder geht Start Next und Crowdfunding dann vielleicht dann hoffentlich auch so weit in die Breite, dass es vielleicht dann auch, ja, eventuell sogar ein Medienprojekt daraus entsteht, dass vielleicht irgendeine andere Redaktion noch irgendetwas haben will, die dann vielleicht auch toi 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 hoffentlich ganz ordentlich bezahlen, was ja inzwischen auch immer seltener wird. Und die vielleicht dann auch bereit sind, irgendwie so ein Projekt mit zu unterstützen?
Also versuchen tue ich eigentlich alles. Ich bin jetzt bei Start Next noch nicht so optimistisch, weil ich eben noch nicht viel zu zeigen habe und denke eher, wenn ich vor Ort bin und dann anfange eben auch Videos auf YouTube zu posten und wirklich was zu teilen, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass sich auch mehr Medien vielleicht dafür interessieren und werde dann auch noch zusätzlich ab Januar auch bei Patreon ein Konto mir zulegen und hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen was zusammenkommt, auch über das nächste Jahr. Denn im Moment ist es halt einfach schwierig und wirklich mehr Freunde, Bekannte, die mir irgendwie das Beste wünschen, die dann mein Start Next Crowdfunding unterstützen.
Aber wir können ja vielleicht einfach schon mal sagen, liebe Leute, die ihr jetzt hier zuhört, wollten wir schon immer mal wissen wolltet, wie das eigentlich in Schwäbisch Lappland abgeht. Das erfahrt ihr häppchenweise und dann nach einem Jahr auch als Buch. Und wenn man überlegt, dass man inzwischen für Streamingdienste Geld ausgibt und dass man für Kino inzwischen ja problemlos 15 Euro bezahlen kann, wenn man denn rein darf, dann sind vielleicht einfach mal 50 Euro für ein Projekt, wo man ein Jahr lang Informationen kriegt, gar nicht so wahnsinnig teuer und zahlt die dann einfach mal ein, ihr habt was davon.
Also ich würde mich super freuen, wenn es noch mehr Leute wirklich unterstützen würden. Ich bin für jeden einzelnen Euro dankbar. Und ja, auch wenn mich keiner unterstützen mag, ich ziehe das jetzt durch, weil es mich einfach so begeistert und hoffe, mit der Zeit begeistern sich auch noch mehr Leute davon und werden auch inspiriert eben von der Natur in Schwäbisch Lappland, wie ich auch.
Aber gibt es schon erste Erfolge?
Ja, kleinen Erfolg gibt es schon. Also heute habe ich noch gar nicht reingeschaut. Gestern war es, glaube ich, irgendwie bei 345 Euro, also 69% von den 500 Minimalbasis.
Aber das Geld einsammeln geht weiter. Also das ist jetzt nicht auf 3 oder 4 Wochen begrenzt und dann ist Schluss und du musst sehen, wie du klarkommst.
Nee, also ich habe erstmal das Start Next Projekt jetzt bis zum 24. Dezember. Dann kriege ich vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk dazu. Und ansonsten werde ich einfach mal schauen, was ich selber weiter noch mache mit Patreon auch danach.
Wie viel sollte im Idealfall zusammenkommen, dass du sagst, ich kann einigermaßen finanziell entspannt so ein Projekt angehen?
Also erstmal eigentlich, um entspannter loszufahren, wären halt 5.000 Euro super. Dann könnte ich schon mal ein bisschen aufatmen.
Also Leute, setzt euch dran. Start Next. Die Informationen gibt es natürlich auch auf der Reiseradio-Homepage. Und ich denke mal, auf deiner Homepage kann man das sicherlich auch nachlesen.
Genau, ja.
Ich drücke dir die Daumen, dass da eine gesunde Finanzierung entsteht und ich wünsche dir, dass du nach einem Jahr die Homepage immer noch sagst, das tue ich mit meiner Art zu arbeiten und zu leben und heute kann ich ohne Übertreibung sagen, ich bin glücklich.
Vielen Dank, Rüdiger, das hoffe ich doch auch.
Worauf freust du dich am meisten während dieser Zeit?
Ich freue mich darauf, einfach jeden Tag ganz weit draußen zu sein, schon morgens aufzuwachen und eigentlich in der Natur schon drin zu sein. Und nicht erst irgendwie lange laufen zu müssen oder rausfahren zu müssen, um mal ein bisschen Ruhe um mich rum zu haben, wie es in Hamburg eigentlich ist. Darauf freue ich mich am meisten, vor die Tür zu treten und vielleicht keinen Verkehr zu hören, keinen Hintergrundgeräusche von Sirenen und Menschen und diese Stadtgeräusche. Darauf freue ich mich am allermeisten.
Aber ein bisschen Gesellschaft sollte wahrscheinlich dann doch sein. Also ich denke mal, so ein Midsommerfest irgendwann im Juni hat es bestimmt auch in sich. Und wir wissen alle, wenn wir entweder schon mal dabei waren oder es in Filmchen gesehen haben, wenn der Schwede feiert, dann feiert er richtig. Ne?
Ja, da werde ich sicher auch dabei sein bei solchen Festen. Und zum Beispiel im Februar in der ersten Woche gibt es einen Wintermarkt in Jokkmokk. Das ist so mitten in Schwäbisch Lappland. Da werde ich auch hinfahren. Da sind ganz viele Samen, die auch selbstgemachte Produkte verkaufen. Und das finde ich eben auch spannend. Und klar, das gehört natürlich auch dazu. einfach auch mit den Menschen vor Ort das zu machen, was sie machen, mal zu feiern. Aber ich denke, das wird eine gesunde Mischung aus wirklich ein bisschen Alleinsein, Einsamkeit und auch ganz viel Zeit einfach mit den Menschen und auch mal eine kleine Feier dabei.
Ich danke dir für die Einstimmung auf dieses Projekt. Wann geht es wirklich los konkret?
Am 2. Januar geht's los.
Ich drücke die Daumen und hoffe mal für dich, dass es nicht am 2. Januar gerade einen Wintereinbruch hat, dass man sich also vielleicht schon mal 3 Tage oder 4 Tage gleich braucht, um überhaupt dorthin zu kommen.
Oh, das wäre dann schon mal eine gute Übung im sich anpassen an den Takt der Natur, ne? Wenn ich irgendwo eingestellt stehe mit meinem Krempel. Also bin ich ganz offen für eigentlich.
Ich werde versuchen, mit dir auch Kontakt zu halten. Vielleicht können wir ja im Laufe des Jahres hier auch irgendwann einfach nochmal ein bisschen weiter quatschen, wenn die ersten Erfahrungen, Informationen da sind und der Takt der Natur dich wirklich eingeholt hat.
Ja, super. Würde ich mich freuen, natürlich.
Okay, ich danke dir.
Danke.